Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Seid herzlich willkommen. Stefan, ich muss ein wenig die Gottesdienstordnung umgehen, weil ich ein Zeugnis habe. Aber gepaart mit einer Frage. Lothar, hast du schon mal erlebt, dass Gott zu spät kommt?
Nein.
Wann kommt er?
Zu seiner Zeit.
Zu seiner Zeit rechtzeitig. Vergangenen Dienstag haben wir gebetet für Norddeich. Es haben Leute gefehlt in den Teams. Es waren Absagen gekommen. Gestern war Vorbereitungstreffen. Alle Teams voll, 46 Leute. Halleluja. Jesus kommt immer rechtzeitig. Und ich verbinde damit gleich die Grüße von Achim und Monika Ulrich und von Daniela und Stefan Scheifling, aber auch von Tobi Ulrich und seiner Frau und von Raphael. Ja, heute ist das Thema Jesu Freund werden. Jesu Freund werden. Der zugrunde liegende Text steht in Johannes 15. Ich habe ihn nicht an der Wand. Wer mit aufschlagen möchte, darf das gerne tun. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Johannes 15, 12 bis 17. Johannes 15, 12 bis 17. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn das heutige Thema ist, Jesu Freund werden oder Jesu Freunde werden, ja, was bedeutet denn dann Freundschaft? Freundschaft ist im Leben eines Menschen eigentlich unverzichtbar. Man braucht ein Gegenüber, man hat zwar seinen Partner womöglich, aber Freund ist immer ganz wichtig oder Freundin, ein Gegenüber, ein Du. Das ist facettenreich, unterschiedlich wie die Menschen, mit denen wir befreundet sind. Eine konkrete Definition dieses Begriffs ist auch eher schwierig, aber man könnte es vielleicht als eine Art Bund mindestens zweier Menschen beschreiben, um die Probleme des Lebens gemeinsam zu bewältigen und die Freuden des Alltags miteinander zu erleben. Wikipedia. Der britische Psychologe Robin Dunbar hat die Freundschaft anhand folgender drei Merkmalen zusammengefasst. Mit Freunden verbringt man gerne Zeit. Du kennst die Lebensumstände deiner Freunde und weißt, wie diese ticken. Und es gibt einen inneren Drang, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein. Es gibt noch weitere schöne Definitionen, sehr viele habe ich gefunden, aber einige, vier Stück, haben mich ganz besonders beeindruckt. Ein Freund ist der, der dein Lächeln sieht und trotzdem spürt, dass deine Seele weint. Und das zweite von Marie von Ebner-Eschenbach, das ist auch das, was ich mal definiert habe, wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. Ralph Waldo Emerson sagt, ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann. Oder unbekannt auch, Freunde sind Menschen, die dir nicht den Weg zeigen, sondern ihn einfach mit dir gehen. Freunde. Wenn man da noch ein bisschen reingeht, ich werde nachher ein bisschen ausholen müssen, aber ich habe etwas sehr Schönes auch gefunden zum Thema Freund. Freundschaft vielmehr. F wie fest, R wie ratgebend, E wie einfühlsam, U wie unterstützend, N wie nachsichtig, D wie dankbar, S wie seelenverwandt, C wie charakterstark, H wie herzlich, A wie anspornend, F wie fair und T wie treu. Und ich denke mal, wenn wir das Wort, wenn wir all diese Worte sehen, dann merken wir auch, wie unterschiedlich unsere Freunde sein können. Nicht alles ist gleich ausgeprägt. Ja, was für Freundschaften gibt es denn? Es gibt zum Beispiel tragische Freundschaften, etwas sehr Trauriges. Vielen heute nicht mehr bekannt. Links Gary Cooper, amerikanischer Filmschauspieler, von 1901 bis 1961 gelebt. Wem die Stunde schlägt, aber noch bekannter, 12 Uhr mittags. Und rechts neben ihm der Literat Ernest Hemingway. Der alte Mann und das Meer, wem die Stunde schlägt, hat er auch geschrieben. Die beiden waren intensiv befreundet. Richtige Buddies. Sind zusammen jagen gegangen, haben zusammen gesoffen, haben zusammen Urlaub gemacht. Gary Cooper ist mit 60 Jahren an Krebs gestorben. Ernest Hemingway hat den Lebensmut endgültig verloren dadurch und hat sich ein Gewehr an den Kopf gesetzt. Es gibt auch schöne Freundschaften. Die kennen wir, eine biblische Freundschaft. David und Jonathan, herzlich verbunden. Und ich komme später nochmal darauf zurück. Der Königssohn, der eigentlich König werden sollte, sagt, nein, ich weiß, dass ich es nicht werde, es wirst du. Und wenn man so will, er hat sich ja auch zwischen Vater und Sohn gestellt. An einer Stelle in der Bibel geht Jonathan dazwischen und kriegt beinahe den Speer ab, der für David bestimmt war. Also diese Freundesliebe. Und dann gab es ja auch noch Freunde Gottes. Freunde Gottes. Zum einen Abraham. Als das Land verteilt wurde, Lot und er und Sodom und Gomorra waren dann ja bei Gott auf dem Kieker sozusagen. Dann hat der Abraham noch mit Gott gehandelt. Wenn 50 Gerechte wären, dann mache ich nichts. Wenn 10 Gerechte wären, dann mache ich auch nichts. Nur einer. Also Abraham handelt mit Gott. Der bedrängt ihn. Wenn man das mal bedenkt, so ungefähr, kurz sag mal, bist du dir ganz sicher? Ganz sicher. Ja, und wenn jetzt? Auch dann. Gott lässt es zu. Das ist eine ganz, ganz faszinierende, das ist eine wunderschöne Angelegenheit, dass Gott das zulässt. Mit so einem Vater haben wir es zu tun. Machen wir uns das immer wieder klar? Er hat hier die Steintafeln in der Hand, der Mose. Könnt ihr seinen Gesichtsausdruck sehen? Was da unten vor sich geht, kann ich ja wohl schlecht gutheißen. Geht runter, zerschmeißt die Steintafeln. Und Gott sagt zu ihm, hat zu ihm vorher gesagt, das Geschrei da unten, das ist, die haben sich ein goldenes Kalb gemacht, wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Beziehungsweise denken, ich komme nicht rechtzeitig. Ich werde die jetzt auslöschen. Moment mal, wenn du die auslöschst, dann musst du mich immer mit auslöschen. Ich habe die Schnauze voll, so ungefähr, sagt Gott. Sinngemäß könnte man sagen. Vordergründig. Und dann sagt Mose zu ihm, sag mal, bist du dir ganz sicher, dass du uns aus Ägypten führst? Dass du dem Pharao zeigst, wer du bist. Dass du den ganzen Ägyptern zeigst, wer du bist. Dass du uns durchs Rote Meer führst. Dass du Fluten teilst, dass du Heere ersäufst. Um das zu tun? Mein lieber Mann, die Chuzma muss man erstmal haben, das mit Gott zu sagen. Das zu Gott zu sagen. Ja. Und dann gibt es noch Freunde Jesu. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, könnt ihr sie sehen? Ja, wir sollen Jesu Freunde sein. Jesu Freund werden. Das möchte Jesus, das habe ich ja im Text vorgelesen, aber da gibt es etwas ganz Seltsames. Da passt etwas nicht dazu, nämlich die Projektion Jesaja 13, Vers 6. Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Wie passt das? Aber das ist doch das, was wir getan haben. Durch unsere Sünden, durch unsere Schuld. Aber das hindert Jesus nicht, eine Einheit mit uns eingehen zu wollen, eine Beziehung zu uns aufzubauen. Und da gibt es auch Qualitätsmerkmale. Jesus bereitet die Jünger so ab Kapitel 12, 13 sukzessive darauf vor, dass er nicht mehr da sein wird. Er lanciert einen seelsorgerlichen Intensivkurs sozusagen. Und die Beschreibung des Verhältnisses zwischen Jesus und seinen Jüngern ist auch dann intensiv, wenn sie ihn nicht mehr sehen. Das will er ihnen klar machen. Und er gibt Einblick mit verschiedenen Qualitätsmerkmalen. Aber eines ist unverzichtbar, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Unsere Beziehung zu Jesus basiert auf seinem Beziehungsaufbau zu uns. Du kannst dich bekehren, du kannst zum Glauben kommen, Bibel lesen, beten. Die Intention und die Initiative kommt immer von oben. Du erwiderst die Initiative. Und das Interessante ist eben auch hier in diesem Kapitel. Und deswegen muss ich auch ein wenig zurückgehen, denn die Verbindung zwischen Jesus und seinen Jüngern, die ist organisch. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er bezieht sich hier auf Jesaja 5, Verse 1 bis 7. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber das Besondere ist hier eben, dass er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Also er setzt noch einen oben drauf und dann ja auch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Organisch, das ist bekannt. Das weiß man schon. Da ist eine wechselseitige Beziehung. Denn jeder weiß in der Pflanzenwelt Bescheid eigentlich. Es findet ja ein Austausch statt. Von unten nach oben, von oben nach unten. Innerhalb der Pflanze. Und wenn ich unten was weghaue, ich musste so mit 18, 20 musste ich mit. Mein Vater hatte noch Reben am Kaiserstuhl und da musste Unkraut gejätet werden mit einer Hacke. Und die Hacke war messerscharf. Die war so scharf wie ein Messer. Die brauchte man nämlich nur durchziehen. Man brauchte nicht hacken, man zog nur. Und immer wieder, pass mir mit den Wurzeln auf. Denn mit dieser Hacke hätte ich leicht einen Weinstock, die Wurzeln hätte ich leicht durchtrennen können. Ja, und wenn dann 8 Knospen drin sind, 8 Augen, da fehlen dann 8 bis 12 Trauben. Das ist ein Liter. Also ganz wichtig. Und diese Metapher, dieses Bild, war Jesus auch so wichtig, damit alle Beteiligten Bescheid wissen, damit auch wir Bescheid wissen. Und außerdem, das sind hier die letzten Ich-Bin-Worte. Jesus macht es nochmal klar, wo er hingehört. So wie es angefangen hat, auch im zweiten Buch Mose, wo Gott sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und wir sind lebendige Reben. Wir haben Leben in uns. Und der Austausch muss stattfinden. Und er sagt ja dann auch, die bringen Frucht. Und ihr sollt Frucht bringen. Ich überspringe das jetzt, die Passage mit den tauben, unfruchtbaren Reben. Das hat Thomas auch schon sehr gut letzten Sonntag ausgeführt. Da will ich nicht nochmal drauf eingehen. Aber diese Wechselseitigkeit, die soll uns dazu anregen. Die Reben werden bearbeitet. Da ist keine Statik drin, sondern das soll sich fortentwickeln. Wachstum. Wachstümlich ist auch unsere Beziehung zu Jesus, weil er es will. Es ist kein statisches Verharren. Wir praktizieren Gemeinschaft. Kommen einander näher, kommen dem Herrn näher. Durch sein Wort, durch die Gemeinschaft. Aber der Aufbau kommt von ihm. Die Beziehung ist von Jesus geschenkt, diese wechselseitige Gemeinschaft. Aber woher nimmt er denn letzten Endes? Woher nimmt er das? Eine trinitarische, eine dreieinige Beziehung. Wir dürfen nicht vergessen, Gott lebt unabhängig von uns in dreieiniger Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist. Die sind ein innerer Zirkel. Die sind ein innerer Zirkel. Ich und der Vater sind eins, heißt es in Johannes 10, Vers 30. Und Johannes 14, Vers 26, das ist der Beweis dafür auch. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Heiliger Geist, Vater, mein Name. Die drei leben in Gemeinschaft, in heiliger Gemeinschaft miteinander. Und was tun sie? Lassen uns daran teilhaben. Jesus nimmt das nämlich als Vorbild, wie der Vater und ich eins sind, so ungefähr. Ja, ich und der Vater sind eins. Und deswegen sollen wir da auch dazukommen. Und dieser dreieinige Glanz, der fällt auf uns. Also kann man in Großbritannien KBE, OBE und was weiß ich nicht alles verteilen, Sir. Das ist ein Adelstitel. Machen wir uns das bewusst? Freuen wir uns daran? Lassen wir uns da bitte schön nicht unter Druck bringen davon, sondern freuen wir uns daran. Das ist ein Geschenk. Und wie es heißt in den Versen 9 bis 11, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ja, Moment mal. Herr Jesus, du knüpfst daran ja Bedingungen. Moment. Woher kommt der Beziehungsaufbau? Das ist es eben, dass wir oftmals in aktionistischem Denken dann sagen, ja, ich muss. Da knüpfen sich Bedingungen dran. Ja, eine einzige vertraut dem, der diese Beziehung zu dir aufgebaut hat. Und intensiviere sie. Und selbst das ist ein Geschenk, dass du es intensivierst. Merken wir immer mehr, was wir hier in diesen Worten eigentlich gesagt bekommen. Aber wenn wir jetzt daran denken, oh, ich bin in die Dreieinigkeit Gottes mit hineingenommen. Jesus will mit mir auf Du sein. Ja, das stimmt schon. Aber es ist eine ungleiche, eine asymmetrische Beziehung. Ich kann es ja gestehen. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich glaube, es kann jeder, weiß, die meisten wissen warum. Jesus sagt hier, ihr seid meine Freunde. Aber ich habe in der Bibel nirgends gefunden, ich bin euer Freund. Und dennoch ist es so. Aber es ist eine asymmetrische Beziehung. Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Es findet in den Gemeinden eine Kumpelisierung von Jesus statt. Buddification, sagt der amerikanische Pastor Frederick Schmidt. Der sieht da nämlich den Trend in den Gemeinden. Und das ist eine Überbetonung der persönlichen Beziehung zu Jesus. Ja, die ist da. Und die weit verbreitete Einstellung, dass wir die Vertrautheit mit Gott spüren müssen, sagt Pastor Schmidt. Ja, und so wichtig und schön diese Beziehung vielleicht sein mag, dann stellt Schmidt doch klar, dass dieser nicht unser kosmischer Kumpel ist. Die Verbindung ist, zu ihm ist nicht wie zu unseren besten Freunden, nur besser. Vielleicht irritiert das so manch einen, doch Pastor Schmidt führt auch aus, wir sind nicht auf Augenhöhe mit Gott. Unsere Beziehung zu Gott beruht nicht auf Affinität oder Zuneigung. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Gott steht in einer intimen Beziehung zu uns. Aber diese Beziehung wird von Gott, wird von Jesus initiiert. Und das alles, sagt er, zeigt ihm, dass eine innige Beziehung zu Christus paradoxerweise durch die Jenseitigkeit, durch die Allmacht und das Anderssein Gottes garantiert wird und nicht durch kumpelhafte Nähe. Denn der Unterschied ist ja, wir sind nicht sündlos und können die Gebote nicht annähernd so halten, wie Jesus es getan hat. Es sollte uns ein inneres Anliegen sein, ihm zu gehorchen. Bei aller Sünde, bei aller Schwachheit rebelliert doch hoffentlich unser Gewissen, wenn wir nicht gehorchen, weil sein Heiliger Geist in uns lebt. Die Rebe im Weinstock. Jesus sagt an einer Stelle, wer an mir bleibt, aber sagt auch, wer in mir bleibt. Richtig eingepfropft. Früher habe ich da auch mal das Bild eigentlich verwendet aus dem Weinbau. Kräftige Wurzel, europäische Pflanze, richtig einpfropfen. Das gibt gute Weine, das gibt gute Frucht. Das kann mal gedämpft werden, eigentlich auch der Heilige Geist. Wir können uns verrennen, aber das Schöne ist, dass Gott uns dann doch beunruhigt. Wir können vielleicht ungehorsam werden, ungehorsam sein, aber glücklich auf gar keinen Fall damit. Darum kann es nicht sein, dass ein echter wiedergeborener Christ keine Frucht bringt. Unser Gehorsam ist zwar nicht vollkommen, aber das ist das Bild eben auch. Eine Rebe muss gereinigt werden. Eine Rebe muss gereinigt werden. Die muss beschnitten werden. Ich habe vorhin von der Bodenarbeit gesprochen. Die muss auch heutzutage geschehen. Heutzutage auch das Spritzen und alles. Die Pflege. Die Rebe muss gereinigt werden. Und eigentlich ist es ja auch das Schöne, dass Jesus schon in Kapitel 13 anfängt mit der Fußwaschung. Das muss sein als Vorbereitung, wenn ich nicht mehr da bin. Das muss genügen, sagte er zum Petrus. Und dann geht es immer weiter im Kapitel 14. Und hier, ich finde, das ist so, das geht bis Kapitel 17. Dieser intensive seelsorgerliche Kurs, der nichts anderes sagen will. Ihr gehört mir, ich gehöre euch. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn ich nicht mehr da bin. Fürchtet euch nicht. Also so eine schöne Intensität. Und wisst ihr, was das Dolle ist? Es ist eine produktive Beziehung, die wir zu Jesus haben. Und warum? Guckt mal den Vers 5 an. Der bringt viel Frucht. Das ist eine Vorherbestimmung. Also wir brauchen auch diese Reinigung dann die ganze Zeit, damit wir auch freudig leben können, damit wir kein verkrampftes Christsein leben, sondern in Freuden. Und Jesus sagt ja dann auch in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Er sagt vorher, werdet meine Jünger, wir sind's doch schon. Aber eben durch die Pflege der Rebe diese Intensivierung der Jüngerschaft. Und Jesus hat ja auch Bezug genommen auf die Liebe und wir kennen die Worte von Paulus. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und dann nochmal, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Einander. Also unter uns, untereinander eine inklusive, eine einschließende Liebe auch und eine einschließende Beziehung, den Nächsten. Ich kenne es nur zu gut. Auch als Gotteskind gab es erfreulicherweise nicht mehr so doll, gibt es den einen oder anderen, dem ich nicht aufs Fell gucken kann. Wir sind unterschiedlich. Und wenn wir einander lieben sollen, dann heißt es auch nicht, ja, ist gut, aber ansonsten geht mir das hinter meinem Rücken vorbei. Nein, einstehen füreinander. Ich musste gerade in den letzten Monaten lernen, dass ich einen Konfliktfall hatte mit einem Bruder und wir haben uns ausgesprochen. Und ich weiß, wir haben ausgemacht, wir müssen füreinander beten und wir beten füreinander. Ich bete für ihn. Warum? Ihr Lieben, ihr wisst doch, würde uns der Herr alles zeigen, woran wir noch kranken, und hätte er es uns nach unserer Bekehrung sofort gezeigt, wir hätten gedacht, danke, das war's für mich. Er tut es doch sukzessive. Und er tut es bis dahin, entschuldigt bitte, wenn ich so salopp sage, bis man die Kiste über mir zuschraubt. Bis dahin. Die ganze Zeit, dieses Lebenslange. Und das ist doch das Schöne. Und deswegen sollen wir die Einheit pflegen, intensivieren. Liebe lernen, Liebe kann man lernen. Liebe ist auch eine Entscheidung. Ich habe mal zu Schülern gesagt, Liebe ist eine Entscheidung. Nein, also das ist doch, da kamen dann wieder die Schmetterlinge im Bauch und das entwickelt sich und dann vielleicht eines Tages nicht mehr. Nein, Liebe ist eine Entscheidung. Jesus hat sich entschieden, uns zu lieben. Ich habe mich entschieden, ihn wieder zu lieben. Auch wenn das zuweilen fehlerhaft stattfindet. Wir können diese Einheit nicht herstellen, das wissen wir. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 4, 1 bis 6, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid, zum Glauben, zum Dienst, zur Liebe, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Eigentlich hätte ich nochmal Demut, Sanft und Langmut, einander in Liebe ertragend, nochmal fett und gesperrt drucken müssen. Ne? Also ich tue es in meinem Herzen. Ich hoffe, du kannst mitziehen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Von wem gewirkt? Von ihm. Und ich habe ja schon gesagt, die freundschaftliche Beziehung, das mag einem seltsam vorkommen. Wir denken Freund unpassend, denn er ist doch der Herr, der Heilige. Aber er sagt ja, ihr seid meine Freunde, nicht mehr Sklaven. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Knechte, Diener. Das Licht der Welt, Freunde sollen wir sein. Jesus führt den Begriff hier ein, diese intensive, diese innige Beziehung. Er kommt, will es immer näher zu sich heranziehen auch. Jesus, reicht es nicht, dass du sein Knecht bist. Er sagt, du bist sein Freund. Er sagt, du bist mein Freund. Beispiel Abraham und Mose habe ich euch schon vorgestellt. Aber, ich habe auch schon gesagt, behutsam damit umgehen, es ist nicht kumpelhaft gemeint. Er ist nach wie vor der Herr. Und Freund damals, es gab damals den Freund des Königs. In der Zeit des Hellenismus, die politisch einflussreichen Freunde des Königs, also der hellenistischen Herrscher, die unter anderem den königlichen Rat bildeten. Nicht die Minister, nicht das Kabinett, die Freunde. Ich habe auch gelesen, es gab manche Könige, konnte morgens um 3 Uhr, wenn der Freund ein Anliegen hatte, konnte der ins Schlafzimmer zu nehmen. Ich habe da was. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Philia, diese Freundesliebe, Philein ist ja das Verb dazu, basiert auf beiderseitiger Anerkennung und ist auf eigentliche Liebe gemünzt. Es gibt noch andere Liebesbegriffe. Beides stammt aus Wikipedia, habe ich das zitiert. Und ich habe ein Beispiel gefunden, um so eine Liebe, und zwar die Freundschaft dieser beiden Herren. Könnt erstmal nichts damit anfangen, vielleicht unten rechts, dann mit dem Bild, kommen euch die Herren bevor, weil es verfilmt wurde. König Georg VI., der Vater Königin Elisabeth II. Und Lionel Logue, ein Australier, der sich als Sprachtherapeut ohne Ausbildung betätigt hat. Was war passiert? König Georg VI. Stotterte. Er hatte eine ziemlich brutale Kindheit. Er wurde als von Linkshändler auf Rechtshändler umerzogen, brutal und streng erzogen vom Vater. Denn der hatte gesagt, bin streng erzogen worden von meiner Mutter, mache ich das mit meinen Söhnen auch. Und es war nicht sehr schön. Und wie gesagt, König Georg VI. Stotterte. 1926 kam seine Frau auf die Idee, wir müssen da was machen. Denn er sollte teilweise Reden halten. Ihr habt es ja vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch mitgekriegt. Die Verteilung der Aufgaben, Königin Elisabeth hat nicht alles selber gemacht. Da musste auch mal Charles ran, William musste mal ran, Prinzess Anne musste mal ran. Mussten Aufgaben erfüllen. Und er auch in Vertretung seines Vaters. Und sein Vater war auch, hat mit ihm geschimpft, was bist du für ein Versager, stotterst, was soll das, bringst du denn kein gescheites Wort raus? Und dann kam man eben auf diesen Lionel Logue, der hat mit ihm dann Therapie gemacht. Und was man hier in dem mittleren Bild sieht, das ist ein Dankesbrief. Natürlich wird er da nicht als Freund bezeichnet, Lionel Logue. Und links als Zeichen der Dankbarkeit ein silbernes Zigarettenetui mit persönlicher Widmung dann auch an Lionel Logue. Und die beiden hat bis zum Tod König Georgs VI. Auch eine Freundschaft verbunden. Man sagte Logue sogar nach, er hat die britische Monarchie in Kriegszeiten gerettet, weil er geholfen hat, die Reden zu halten entsprechend. Und es wurde auch sehr schön verfilmt, die Rede des Königs, The King's Speech, mit Colin Firth als König Georg und jetzt habe ich den Namen vergessen, ist eben uninteressant, als Lionel Logue. Und wenn man so will, eigentlich war ja Lionel Logue durch den Commonwealth auch Untergebener. Denn König Georg war ja auch König sozusagen in Australien, in Kanada, in Indien, sogar seine Großmutter war Kaiserin sogar. Also Lionel Logue ein Untergebener und trotzdem ein Freund. Und deswegen dann auch, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Die zwei hier, die mussten sich intensiv unterhalten, was läuft bei der Krönungszeremonie, was läuft. Ja, denn da hat Lionel Logue praktisch Regie übernommen und der Bischof von Canterbury, der war entsetzt. Und König Georg hat gesagt, nein, wie der Mann das jetzt letzten Endes sagt, so müssen wir das machen, weil ich ja unterstützt werden soll in dem Ganzen. Also er wurde vorgezogen. Und nach wie vor, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Also keine Gleichberechtigung. Freund als Ehrentitel. Unser Herr ging von sich aus auf uns zu. Und Verse 8 und 10. Er wollte eine produktive Beziehung, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Intensivierung. Und Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. So möchtest du jetzt gerne sagen, ja, siehst du, Jochen, da sind wir doch. Konditionalsatz. wenn ihr meine Gebote haltet. Was ist denn das wichtigste Gebot? Ihn zu lieben, einander zu lieben. Und ich habe gesagt, wo der Beziehungsaufbau herkommt, von ihm. Die Voraussetzung für das alles schuf er selbst. Unsere Beziehung zu Jesus ist organisch, auf Wachstum ausgelegt, trinitarisch, dreieinig, weil die Dreieinigkeit von Gott kommt und wir dürfen den Glanz miterleben. Sie ist asymmetrisch. Wir sind seine Freunde nach wie vor, aber auch seine Jünger, Diener, Sklaven, Knechte. Und sie ist produktiv. Es kommt was dabei raus. Es ist effizient. Frucht bringen sollen wir. Heißt aber nicht nur, dass wir uns anstrengen sollen, sondern akzeptieren sollen. Und warum diese vierfache Beziehung? Weil er es will und so festgelegt hat. Amen.